Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, herzlich willkommen. Hat auch wieder mal ein Kunde nach dem Preis gefragt bei Ihnen? Ich hoffe doch sehr. Es ist mir heute gerade wieder passiert. Ich war in einer Online-Veranstaltung mit einer Gruppe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da ging es um das erste Kennenlernen. Und ja, wie das so ist, am Anfang stimmt die Technik nicht richtig und dann weiß man nicht, wer der Ansprechpartner ist. Dann geht bei einem das Mikrofon nicht und so weiter. Also irgendwann hat man diese Sachen ja dann im Griff und kann dann endlich anfangen. Und dann guckt man auf die Uhren, stellt fest, da sind ja schon 15 Minuten rum. Und der Erste fängt schon an, nervös zu werden, weil er sagt, jetzt müssen wir mal auf den Punkt kommen. Dabei hat es noch nicht mal begonnen. Gleichwohl es natürlich begonnen hat, denn wie immer hängt natürlich auch der Erfolg des Vertriebes, des Verkaufs von der Persönlichkeit und von den Beziehungen ab. Aber wie soll ich denn jetzt diese Beziehung aufbauen, wenn der Kunde dann sofort nach dem Preis fragt? Und man genau weiß, es ist ja noch nicht einmal die Bedarfsanalyse gemacht. Also man weiß ja noch nicht mal so richtig, was will denn der Kunde eigentlich? Wofür soll ich denn jetzt einen Preis abgeben? Das ist so, als wenn Sie jemand fragt, was kostet denn ein Fortbewegungsmittel? Dann kann man sagen, ja, 50 Euro vielleicht für ein gebrauchtes, altes, rostiges Fahrrad bis zu 1 Million für ein Handmade-Sportscar vom Morgan, glaube ich, diese aus Holz gemachten Automobile aus England. Ich glaube, die kosten irgendwie sowas um die 1 Million Euro oder so etwas. Dazwischen liegt dann irgendwo die Wahrheit. Ja, wie bekommt man das jetzt hin? Vor allen Dingen, wenn man mit Leuten zu tun hat, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die es nicht gewöhnt sind, so auch online miteinander zu sprechen und dann sagen, gibt es denn eine Vertretung hier vor Ort? Ja, was haben wir gemacht heute? Das ging bei mir im speziellen Fall um technischen Hochwasserschutz. Das ist ja mein Hauptbusiness. Und da ging es um Kunden, die halt ihre kritische Infrastruktur eben schützen wollen, weil es ja gerade in letzter Zeit unter anderem am 16. April 2024 in Dubai verheerend geregnet hat und dann auch eine verheerende Überschwemmung es gegeben hat. Und dann ist es bei uns erst einmal so, dass man natürlich erstmal fragt, man stellt sich vor. Also da sind viele schon mit überfordert, einfach mal die Mitarbeiter vorzustellen. Und wir haben das so gemacht, dass bei uns dann auch unsere Verkaufsassistentin dabei ist, die das sehr gut kann. Die kann sehr gut mit Menschen umgehen und hat eine nette Art auch zu sprechen. Und die stellt uns dann alle vor. Und uns, das bedeutet, wir sind wenigstens drei Personen plus die Dame, die uns da einführt, also die Verkaufsassistentin. Und warum? Weil es am Anfang überhaupt nicht klar ist, auf welcher Ebene wir miteinander reden. Das heißt, es ist gut, auch die Präsenz zu zeigen. Das Ganze hat einen Nachteil, es bindet unheimlich Arbeitskapazität und Manpower. Aber bei solchen Anbahnungen, vor allen Dingen, wenn die strategisch interessant sind, macht das durchaus Sinn. Und dann stellt man halt den Business Development Manager vor, in unserem Fall, oder den Head of Technology, unseren Ingenieur Al als Beispiel. Und dann sagen wir, lockern wir das natürlich immer ein bisschen auf und fragen danach, wie lange warst du dort gewesen? Frage ich dann Alfredo immer. In dem Mittleren Osten sagt er, ich war da 13 Jahre in Katar, in Dubai, in Saudi-Arabien. Und ganz einfach auch, um den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, auch sich etwas darzustellen. Weil eins fällt auf bei solchen Gruppen, die man in Südostasien hat. Aber es ist mir auch in Korea aufgefallen, aber auch verstärkt im Mittleren Osten. Da redet, wenn überhaupt, nur einer. Es ist ganz selten, dass dort mehrere Leute mal das Wort ergreifen. Das hat was mit Hierarchien zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Leute manchmal so unsicher sind, dass sie dann lieber nichts sagen. Und Ja, die Frage ist ja, wenn der Kunde wieder einmal nach dem Preis fragt und jetzt fragen Sie sich sicherlich ja, wann geht es denn nun endlich mal um den Preis? In dem Fall ging es ja um die Geschäftsanbahnung, also man stellt sich vor und dann stellt man natürlich auch die Produkte vor, nachdem der Kunde jetzt erstmal sein Problem erläutert hat. Aber das ist dann oftmals auch so, dass die Leute einem, die potenziellen Partner, ein oftmals das Problem gar nicht richtig erläutern können. Das heißt, das ist dann so vage und so allgemein wie, ja, ich brauche ein Fortbewegungsmittel. Also dann hilft es ja schon sehr zu fragen, auf zwei Rädern oder auf vier Rädern. Das würde die Möglichkeiten schon mal etwas einschränken. Und dann ist man zumindest bei Fahrrad, Mofa, Motorrad, ja, als Beispiel. Und so ist das hier bei uns auch. Und dann finde ich das immer so schön, wenn dann die Leute sagen, ja, wir haben da über 100 Liegenschaften. Sag ich mal, toll. Welches ist denn das, wo es am meisten brennt? Ja, das wissen wir eigentlich nicht. Das können Sie uns ja sagen. Da stelle ich mir dann natürlich immer die Frage, also wenn der Kunde noch nicht mal weiß, welche seiner Liegenschaften am stärksten Hochwasserschutz gefährdet ist, das ist so, als wenn einer 10 Fabriken hat und für die 10 Fabriken braucht er neue Klimaanlagen und sagt, das ist überall ganz wichtig. Und sie sagen, ja, welche Fabrik braucht das denn als erstes? Und er sagt, ja, weiß ich nicht. Müssen Sie mir sagen. Das können Sie gar nicht sagen. Ja, also da wird es dann ein bisschen schwierig und das zeigt dann schon mal, ach, hier ist irgendwie Klärungsbedarf. Und dann halten wir es so, dass man unsere Vorstellung der Produkte dann eher kürzer ausfällt, wir kleine Geschichten dazu erzählen, eine Case Study anbieten, ja, um das so bildlich darzustellen. Ich nutze dazu auch meine ganze Videotechnik, die ich hier habe, und die ich auch online verwende, so dass ich bequem zwischen verschiedenen Kameras Einstellungen umschalten kann und ja, um das alles besser zu illustrieren. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und ein Video sagt wieder mehr als ein Bild. Ja, also das sollte man dann etwas mixen. Und wenn man dann irgendwann festgestellt hat, dass das Projekt oder dass der Kunde so mal so annähernd vielleicht verstanden haben könnte, dass man zur Problemlösung beitragen kann. In unserem Fall, dass wir die richtige Technologie anbieten und dass wir auch die Kompetenz haben. Ich zeige dann immer mein Buch nochmal oder eins der Bücher, die ich geschrieben habe. Zeigt das auch bildlich. Also klappt das auf, blättert da ein bisschen durch, dass die Leute dann sehen können, oh, der hat ein Buch geschrieben, der weiß wahrscheinlich, wovon er redet. Also ich hoffe zumal, dass das irgendwo in den Synapsen dann so weiter transportiert wird und da auch dann etwas Wissenswertes hängen bleibt. Dann kommt der Moment, wo man eigentlich sagt, so, ihr habt ja etwas Komplexes, etwas Kompliziertes. Und das ist ja alles noch nicht so richtig definiert, weil das gibt's nicht schriftlich und selbst verbal ist der Kunde nicht richtig in der Lage, einem jetzt ja das Problem detailliert zu beschreiben. Also er kann nicht genau sagen, ich brauche einen Mittelklassewagen, Viersitzer, Motorisierung ist irgendwie 132 PS, wollte ich jetzt sagen. Das ist ja schon eine alte Einheit, egal wie, also welche Pferdestärke auch immer. Und meinetwegen blaues Auto und der soll eine Anhängerkupplung haben oder auch nicht. Also beim Autokauf beispielsweise, das wäre schon relativ konkret. Ja, und meistens haben die Leute ja unten eine Vorstellung, wenn sie in ein Autohaus kommen, was sie suchen. Ist das jetzt ein Sportwagen oder ist das eher ein Familienauto? Ist das ein Van oder ist das wirklich ein Zweisitzer? Irgendwie so ein Porsche Carrera oder so etwas. Und das weiß in dem Fall, wenn man mit solchen potenziellen Kunden, gerade aus dem Mittleren Osten oder aus Südostasien zu tun hat, das wissen die oftmals nicht. Also manche sind sehr von sich überzeugt und erzählen einem dann noch, wie man selber sein Geschäft machen soll. Das kommt auch häufig vor. Aber meistens eiern die Leute dann so ein bisschen rum. Und dann ist es eigentlich wichtig, das machen wir jedes Mal, dass man sagt so, wie gestalten wir denn jetzt die weitere Zusammenarbeit? Wie gestalten wir denn jetzt, ich nenne das immer die Projektplanung. Wie ist denn der Prozess dort? Und das ist etwas, was in dem Kulturkreis im Mittleren Osten und auch in Südostasien überhaupt nicht vorkommt. Da wird einfach nicht geplant. Planung, also ich Südostasien klammer ich jetzt mal Singapur aus, aber in den anderen Ländern, ob Indonesien, Malaysia, Thailand, Philippinen, Vietnam, Kambodscha, Laos, Brunei, da plant keiner. Die Leute arbeiten von heute auf morgen. Das ist einfach so. Das hat was mit der Historie zu tun, das hat was mit der Kultur zu tun. Da braucht keiner das Brennholz für den Winter zusammensuchen, damit er im Winter überlebt. Vielleicht in Nordvietnam mittlerweile, weil es da auch relativ kalt wird mitunter. Aber ansonsten braucht man das dort nicht. Und dann haben die Leute dort auch keine Öfen, also da sammelt auch keiner Holz. Ich will damit sagen, es ist unheimlich schwer, diesen Gedanken zu implementieren, der aber für uns natürlich sehr wichtig ist, weil komplizierte Produkte kann man nur im Gespräch verkaufen. Ja, man muss irgendwie sehen, dass man Einstieg bekommt. Und es ist meines Erachtens komplett falsch, dort ein Angebot abzuliefern mit irgendeinem Preis. Der ist immer zu hoch. Das heißt, egal was sie da anbieten, er ist immer zu hoch. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben dann unsere Projektplanung dort vorgestellt und wie man anfängt, weil das in der Tat sehr komplizierte Projekte sind. Also dort in dem Hochwasserschutzbereich, da ging es dann um Liegenschaften für also viele Dutzend Gebäude. Und das, da kann man nicht irgendwo so sagen, ja, das kostet so und so viel. Also selbst wenn man weiß, was es kostet, kann man es ja noch nicht abwickeln. Da steckt ja auch noch ganz was anderes hinzu dahinter. Die Frage ist ja dann auch, brauche ich einen lokalen Contractor? Kann ich ins Ausland verkaufen? Und. Aber das bespreche ich dann in einer anderen Episode hier im Technischen Vertrieb International. Jetzt geht es ja darum, überhaupt zu sagen, okay, wenn der Kunde wieder mal nach dem Preis fragt. Natürlich will der wissen, was das kostet. Aber wenn ich jetzt Dutzende von Liegenschaften habe und weiß noch nicht mal, welche Technologie ich einsetze, dann ist ein Preis erstmal. Also man kann das alles irgendwie grob schätzen, aber das ist der falsche Schritt. Man kann natürlich auch sagen, okay, das kostet ein Fahrrad, das kostet ein Mofa, das kostet ein Motorrad und das kostet einen Kleinwagen und das kostet einen Mittelklassewagen, das kostet einen Sportwagen, das kostet einen Ferrari, das kostet dieser handgemachte Morgan aus England. Heißt der Morgens oder Morgan? Ich glaube Morgan, ne? Stand ich übrigens mal davor in einem Autohaus in Dubai. Wirklich schickes Auto, ganz toll. Auch mit Klimaanlage als Cabriolet, aber mit einem Schnickschnack, den man dann bei diesen hohen Temperaturen auch braucht. Ja, zurück hier wieder einmal. Der Kunde eiert rum und weiß nicht so richtig. Und unsere Erfahrung ist, in dem Augenblick, wo man einen Preis abliefert, gibt es ein Angebot, das wird irgendwie in den Hierarchien durch die Reihen geschoben und dann hört man nichts mehr von den Leuten. Weil die sind auch völlig überfordert. Und das Einzige, was passiert ist, dass der nächsthöhere Manager sagt, das ist aber teuer. Guck mal noch ein bisschen rum. Und was macht dann der Mitarbeiter, mit dem man sich vorher unterhalten hat? Der googelt und sucht sich ein paar andere Firmen. Und die geben dann wieder irgendein Angebot ab. Und das Ganze geht ein Jahr. In der Zwischenzeit hat der Manager gewechselt, dann kommt der Nächste. Der hat dann irgendwie andere Prioritäten, also wieder ein halbes Jahr rum. Und dann ist die große Frage, das ist die Lotterie, mit welcher Firma unterhält man sich denn dann? Übrigens gibt es dann meistens noch gar kein Budget. Das kommt noch hinzu. Das Budget ist überhaupt nicht genehmigt vom Board oder von den Regierungsstellen. Das heißt, das Ziel muss eigentlich erstmal sein, zu sagen, so, gibt es denn ein Budget und wenn nicht, wie können wir ein Budget zusammen erarbeiten, was auch Sinn macht. Es macht ja keinen Sinn, Hochwasserschutz für 50 Gebäude zu erfragen, wenn ich noch nicht mal das Geld für ein Gebäude habe oder eine Garageneinfahrt. Oder wenn mein Haushalt fürs nächste Jahr schon verplant ist und ich erst fürs übernächste Jahr planen kann und dann nicht auch weiß, ich habe vielleicht nur 1 Million Euro zur Verfügung, brauche aber 10. Ja, da muss ich mir was anderes überlegen, wie ich das splitte und aufarbeite. Das bedeutet, ich muss mit dem Kunden das Projekt besprechen. Und diese Projektplanung, die ist mühselig. Wirklich mühselig, das kann ich euch sagen. Und die Erfahrung hat der eine oder andere ja hier sicherlich auch schon längst selber gemacht. Ja, bei mir mit der Gruppe aus Dubai war es dann so, dass wir dann irgendwie die Kurve bekommen hatten und gesagt haben, wir schicken euch mal Unterlagen zur Projektplanung zu, wie so etwas aussieht. Und das würde dann unter anderem bedeuten, dass ich da persönlich hinkomme und mit meinem Team und dass man dann einige Zeit zusammenarbeitet. Das ist eigentlich eine Beratung, die man dort macht. Ja? Und wie man das macht, auch wie man Conflict of Interest nachher bei der Vergabe verhindert, das kann ich dann gerne auch im direkten Gespräch einmal erläutern oder auch in den internen Gruppen oder VIP-Gruppen. Und das wird dann ein bisschen spezieller. Das würde jetzt zu weit führen. Aber da gibt's wichtige Dinge zu beachten, weil der Berater kann hinterher nicht der Verkäufer des Produktes sein. Da muss man deutlich unterscheiden. Das gibt einen Conflict of Interest in den meisten Fällen. Speziell natürlich auch, wenn es um amerikanische Firmen geht, aber mittlerweile auch bei vielen Regierungsstellen etc. etc. Wie das nachher gehandhabt wird, ist dann wieder eine ganz andere Sache, aber da sind die Leute alle sehr pingelig mit und da muss man aufpassen. So, und diese Beratungsprozedur, das hatten wir jetzt vorgestellt und ich denke mal, das kam so ja halbwegs an, dachten wir. Und als dann die Fragen kamen zum Schluss, kam dann die Frage, und das ist der Titel dieser Episode, wenn der Kunde wieder einmal nach dem Preis fragt. Was kostet das eigentlich, wenn wir 70 Meter und 40 Meter, also 70 Meter Seitenlänge eines Grundstücks, dann nochmal 40 Meter und dann wieder 70 und 40, also so im Rechteck, im Umfang, also 140, 180, 220 Meter Kantenlänge, Umfang haben. Was kostet der Hochwasserschutz? Daher kann man so nicht sagen. Also es gibt ja die verschiedensten Produkte, die habe ich ja gerade vorgestellt. Und es gibt auch verschiedene Optionen und das habe ich auch gerade erläutert, die dann im Rahmen der Planung auch beantwortet werden. Und das bringt einen dann sofort auf den Boden der Tatsachen zurück, weil man sagt, worüber habe ich jetzt eine Stunde geredet? Ja, wenn der Kunde dann doch sagt, aber was kostet das denn jetzt? Ja, aber einfach nur mal so reingesprochen, was kostet ein Auto? Ja, wo höre ich auf? Was sage ich denn jetzt? Also wenn Sie jetzt ein Autoverkäufer sind, was würden Sie denn nennen? Um Himmels Willen keinen Preis. Weil egal, was Sie nennen, ist falsch. Nennen Sie einen niedrigen Preis, wird der Kunde niemals ein teures Auto bei Ihnen kaufen, das er vielleicht benötigt. Ja? Wenn er Rennfahrer werden will und einen Sportwagen haben will und Sie sagen ihm den Preis für einen kleinen Mittelklassewagen, dann ist das Budget im Eimer, weil dann kümmert er sich vielleicht um sein Budget, kommt irgendwann nach 3 Monaten freudestrahlend wieder zurück und sagt, ich habe jetzt das Geld. Wo ist denn jetzt mein Sportwagen? Sagen Sie ja, vom Sportwagen war ja nie die Rede. Sie wollten doch einen Mittelklassewagen haben. Und so ist das bei Industriegütern und bei Investitionsgütern und eigentlich bei allen diesen technischen Produkten so, egal was das ist, ob das eine Maschine ist, eine Anlage, ob das Hochwasserschutz ist als Beispiel oder Militärtechnik oder Gebäudetechnik, was auch immer, Generatoren und. Ja, und das bedeutet, dass man jetzt die Kurve kriegen muss und darf nicht frustriert aufgeben. Und was wir gemacht haben, wir haben dann gesagt, naja, das können wir euch alles beantworten, aber es wäre gut, wenn wir vielleicht erstmal den ganzen Umfang klären. Ich schicke euch mal die Broschüre zu. Also wir haben eine kleine Broschüre für die Projektplanung entwickelt. Und das könnt ihr dann ja an euer Management weiterleiten oder könnt ihr euch angucken. Und dann sagt der eine Teilnehmer, oh, das geben wir dann unserem Manager weiter. Und daraufhin hat der mir das Stichwort gegeben und ich sagte, super, mit dem würde ich gerne reden, können wir da nicht mal ein gemeinsames Zoom oder MS Teams Meeting machen? Und sagt er, ja, können wir tun. Und das ist jetzt der Augenblick, wo dann die nächste Stufe kommt. Und dann gibt es aber wieder das nächste Problem. Jetzt muss ich diesen Manager erstmal auf den Wissensstand der anderen bringen. Weil von meinem Produkt versteht er erstmal nichts. Aber das kann ich ja tun. Auf eine andere Art und Weise und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der einen höheren Bildungsstand hat. Hoffentlich. Es kann aber auch sein, dass das ein eingesetzter, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, ich will ja niemanden beleidigen oder zu nahe treten, aber es gibt ja die Leute, die sind von Beruf Sohn oder Tochter. Ja, also wenn ich an so jemanden gerate, um es mal höflich zu sagen, im Mittleren Osten, dann habe ich ein Problem. Aber auch die Leute wollen eine schnelle Lösung, weil die wollen eins nicht, die wollen nicht viel arbeiten. Das heißt also, wenn ich es geschickt anstelle und mich gut platziere, also eine gute Show mache, ich rede ja oft, wer das verfolgt bei mir auch in meinen Posts auf LinkedIn oder hier in dem Podcast Technischer Vertrieb International, rede ich ja von Entertainment immer wieder. Ja, ich muss dann irgendwie die Leute richtig entertainen. Und früher oder später muss ich da natürlich hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Vom Schreibtisch kann man sowas nicht verkaufen. Ja, das kostet Geld, ja, weiß ich auch. Aber kann man ja dann koppeln, wenn man vielleicht 10 Kunden zusammen hat, dann macht man da eine kleine Rundreise, 2 Wochen, besucht die alle und dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Und wenn nur 2 von den Kunden oder einer von denen nachher eine Bestellung macht, dann rentiert sich das meistens, je nachdem, was für ein Produkt sie haben. Und ja, es ist dann etwas ernüchternd, wenn der Kunde wieder mal nach dem Preis fragt, aber die Sache ist, Ich habe das ja untertitelt mit fängt jetzt der Verkauf an? Ja, der hat schon angefangen, wenn dieses Gespräch überhaupt initiiert wurde. Da geht der Verkauf schon los. Da kann man auch schon erste Informationen verschicken. In unserem Fall macht das wenig Sinn, weil im Mittleren Osten Leute, also E-Mails werden, wenn es denn sein muss, zur Kenntnis genommen, aber groß lesen und mitarbeiten, das macht da keiner. Also man braucht dir nicht irgendwelche Sachen schicken mit 10 Fragen und noch einer Checkliste und was. Das geht ungelesen in den Mülleimer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das kann man machen mit Firmen in Korea oder in Japan, wenn die Kommunikation kein Problem ist. Aber wir haben eine Firma, die hat sich alles immer haarklein ins Japanische übersetzt. Ja, die haben uns das gezeigt, haben eine Datei eingerichtet und da ist links das Englische und von uns und rechts das Japanische. Also die sind natürlich auf einem ganz anderen professionellen Stand. Aber wenn man jetzt an südostasiatische Länder, Singapur ausgenommen, und Südasien beispielsweise und dann auch den Mittleren Osten denkt, Westasien, dann ist das komplett anders. Also das macht überhaupt keinen Sinn, die Leute zuzuballern mit allen möglichen Geschichten. Aber was man da schicken kann und wie man das macht, das erzähle ich gerne in einer anderen Episode. Das soll es erstmal gewesen sein. Und wenn der Kunde wieder einmal nach dem Preis fragt, dann geht's erst richtig los. Und bei meinem Hochwasserschutzthema, da ende ich ja immer mit Stay safe and flood free. Und hier bei Ihnen, bei euch sage ich, seien Sie exzellent in Ihrer Technik. Werden Sie global zur Marke und tun Sie es bitte jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.